Guten Tag, liebe Hörer und liebe Hörerin der Spiritualitätssendung. Am Mikrofon ist Stefan Mätschen. In der Reihe Die Mysterien des Lebens Jesu hören wir heute den zweiten Teil, die Versuchungen Jesu. Dazu begrüße ich ganz herzlich Pater Professor Dr. Michael Schneider von der Gesellschaft Jesu in Frankfurt.
Ja, grüß Gott. Verehrte Hörerinnen und Hörer, seit der Väterzeit bis zur Aufklärung stellt sich bei der gläubigen Entfaltung des Nachdenkens der Person Jesu konkret die Frage nach der heilsgeschichtlichen Bedeutung seines Lebens. Und all das, was wir über das Leben Jesu wissen, ist ja eine konkrete Ausdeutung des Erlösungsgeheimnisses und der Menschlichkeit des eingeborenen Gottessohnes. Aber die Mysterien des Lebens Jesu sind mehr als bloßes Anschauungsmaterial gläubiger oder theologischer Glaubensaussagen. In ihnen wird unüberbietbar und endgültig die Transparenz des Menschlichen für das Göttliche und die Möglichkeit der Menschwerdung des Göttlichen im Menschlichen offenbar. Die spezifische Aussage der Mysterien des Lebens Jesu liegt darin, dass die irdische Geschichte der Menschheit in der konkreten Biografie des Menschensohnes verordnet ist. In den einzelnen Mysterien des irdischen Lebens Jesu wird das Mysterium des Gottessohnes, aber auch des Menschen und seiner Geschichte gleichsam fassbar. Und so wollen wir in einem zweiten Teil unserer Überlegungen gerade beides darstellen, nämlich das Geheimnis Gottes, aber auch, wie dieses Geheimnis Gottes in unserem eigenen Leben sichtbar wird, offenbar wird, gleichsam fassbar. Ich möchte es heute tun an einem zweiten Teil unserer Überlegungen, nämlich über die Versuchungen Jesu. Im ersten Kapitel wird es um den Bericht der Evangelien gehen, dann in einem zweiten mehr die theologischen Aussagen. Das wird ein wenig vielleicht kompliziert werden. Sie können aber gerne auch auf der Homepage von mir die Dinge etwas nachlesen. Und in einem dritten Teil dann die geistliche Anwendung. Zunächst die Versuchung Jesu im Bericht der Evangelien. Dass Jesus mit seinem Kommen den Satan entmachtet und überwunden hat, deutet die Versuchungsperikope bereits zu Beginn seines öffentlichen Wirkens an. Die ganze Situation Israels im Gottesbund wird hier noch einmal gegenwärtig, noch einmal durcherlebt. Gleich wie Israel, der Sohn Gottes, 40 Jahre lang in der Wüste war, verbringt auch Jesus, der Sohn Gottes, 40 Tage in der Wüste. Und was Israel verfehlt hat, wird nun von Jesus erfüllt und vollendet. Dabei geht es nochmals um das Bundesangebot Gottes, das auf der Waage liegt, dem gegenüber der Versucher alle Reiche der Welt samt ihrer Herrlichkeit aufbietet, wie Matthäus 4 uns überliefert. Die Versuchung besteht darin, dass Jesus genau wie Israel in der Wüste am Tag der Versuchung auf die Probe gestellt wird. So Psalm 95,8. Doch in seinem Gehorsam gegenüber seinem Vater trägt er den Sieg davon. Denn, so sagt der Hebräerbrief, er lernte, obwohl er Sohn war, aus dem, was er litt, den Gehorsam. Der Sieg über den Satan beginnt aber im Verborgenen, wo Jesus völlig allein mit und vor Gott ist. Und er findet seinen endgültigen Sieg und sein Urbild im Kreuzesgeschehen als Sieg über den Tod. Mit seiner Taufe und der Herabkunft des Geistes ist Jesus in sein Amt eingesetzt, wie auch die Könige und Priester Israels zu ihrem neuen Amt gesalbt wurden. Christus, der erwartete Messias und Gesalbte, erfüllt die Hoffnung Israels, denn er ist ausgestattet mit allen Gaben des Heiligen Geistes, sodass er von sich in der Synagoge von Nazareth sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Die erste Weisung des Geistes nach der Taufe ist nun aber, dass er ihn in die Wüste führt, damit er vom Teufel versucht werde. Matthäus 4,1. Jesus scheint in seinem Leben nochmals die ganze Geschichte menschlicher Versuchungen durchschreiten zu müssen, um in allem uns gleich zu werden und die Sünden des Volkes zu sühnen, da er selbst in Versuchen geführt wurde und gelitten hat, kann er fortan denen helfen, die in Versuchen geführt werden. So der Hebräerbrief. Alle drei Synoptiker berichten von den Versuchen Jesu, jedoch in recht unterschiedlichen Fassungen und Pointierungen, die dennoch auf eine gemeinsame Textüberlieferung schließen lassen. In jedem der Texte erscheint Jesus als der Besieger des Satans. Der Evangelist Markus sieht in Jesus den neuen Adam. Er lebt unter den Tieren, womit der Zustand eines neuen messianischen Paradieses angezeigt ist. Wie nach spätjüdischer Überlieferung Adam von den Engeln gespeist wurde, so auch der neue Adam. Der Ort des Geschehens, nämlich die Wüste, gilt für Markus als ein messianischer Ort und der Nähe Gottes, angedeutet durch die 40 Tage, welche an die 40 Jahre Wüste im Alten Bund denken lassen. Es findet kein Kampf mit dem Satan statt. Vielmehr erscheint Jesus von Anfang an als der Mächtigere, wie es sich schließlich auch in den Heilungsberichten darstellen wird. Der Evangelist Lukas beschreibt Jesus als den geisterfüllten Juden, der sich in allem vom Heiligen Geist leiten lässt. Doch dreht er die Reihenfolge der Versuchungen um, damit sie schließlich in Jerusalem, der wahren Zionsstadt, enden können. Der Satan lässt, wie Lukas sagt, nur für eine gewisse Zeit von ihm ab. In der Stunde der Passion wird er zur letzten Prüfung anheben. Wie Jesus seine eigenen Versuchungen besteht, so soll auch der Gläubige danach trachten, siegreich aus dem Kampf mit dem Satan hervorzugehen und sich von seinen Einflüsterungen fernzuhalten, indem er, wie Jesus, den Sinn der Heiligen Schrift zu erfüllen sucht. Schließlich der Evangelist Matthäus. Er verkündet Jesus als den geliebten und wahren Gottessohn, der in den drei Versuchen dem Willen des Vaters treu bleibt. Alle Einreden, die den Glauben Israels zu übergehen trachten, erkennt Jesus als eine sündhafte Herausforderung Gottes. Matthäus gestaltet den Versuchungsbericht in einer Steigerung. Die 40 Tage erinnern an die 40 Jahre, da Israel in der Wüste war. Eine Zeit der Versuchung, aber eben auch der besonderen Nähe zu Gott. 40 Tage verbrachte Mose auf dem Berg Sinai und empfing danach die Gesetzestafeln. Die Kirchenväter greifen diese Zahlensymbolik auf. Und Papst Benedikt schreibt hierzu: Die vier Enden der Welt umschreiben das Ganze, und 10 ist die Zahl der Gebote. Die kosmische Zahl 4 mit der Zahl der 10 Gebote multipliziert wird zur sinnbildlichen Aussage für die Geschichte dieser Welt überhaupt. Jesus durchwandert gleichsam noch einmal den Exodus Israels und er durchwandert dann die Irrungen und Wirrungen der Geschichte überhaupt. Die 40 Hungertage umfassen das Drama der Geschichte, das Jesus in sich aufnimmt und durchträgt. So Papst Benedikt in seinem Jesusbuch. Was ist aber der Inhalt der drei Versuchungen? Worum geht's? Zunächst die erste Versuchung. Es heißt, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Matthäus 4,3. Diese Versuchung findet sich auch bei den Spöttern unter dem Kreuz. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch herab vom Kreuz. Matthäus 7,20. Doch schon das Buch der Weisheit eröffnet den Ausblick der Hoffnung. Wenn der Gerechte wirklich Gottes Sohn ist, heißt es im Buch der Weisheit, dann nimmt sich Gott seiner an. Weisheit 2,18. Bei Lukas sollen die Steine zu Brot werden, damit Jesus seinen Hunger zu stillen vermag. Sagt zu diesen Steinen, dass er Brot wird. Während Matthäus die Versuchung in einen größeren Rahmen stellt, indem es bei ihm heißt, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Immer wird es in den Evangelien um das Brot gehen. In der in den Texten der Brotvermehrungen bis hin zum letzten Abendmahl. Der Widersacher argumentiert nun in den Versuchen wie ein guter Theologe und Schriftkenner. Er spielt gleichsam Gottes Wort gegen Gott selber aus. Ja, er scheint sich sogar auf die Seite Gottes zu stellen und seine Sache zu vertreten. Matthäus 4,7 stellt die Mitte der Versuchung dar, denn hier geht es um die wahre Anbetung. Dabei wird Deuteronomium 6,16 aufgegriffen: Du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Denn als Israel vor Durst umzukommen drohte, rebellierte es gegen Mose und damit gegen Gott selbst. Sie stellten den Herrn auf die Probe, indem sie sagten: Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Exodus 17,7. Denn eigentlich müsste ja Gott einen beschützen und seine Engel aufbieten, wie er selbst verheißen hat. Psalm 91. Papst Benedikt der 16. setzt nun hier einen Vergleich. Er schreibt: Von dieser Szene auf der Tempelzinne aus öffnet sich der Blick auf das Kreuz. Christus hat sich nicht von der Tempelzinne gestürzt. Er ist nicht in die Tiefe gesprungen. Er hat Gott nicht versucht. Aber er ist in die Tiefe des Todes hinabgestiegen, in die Nacht der Verlassenheit, in die Ausgesetztheit der Wehrlosen. Er hat diesen Sprung gewagt, als Akt der Liebe von Gott her für die Menschen. Und deshalb wusste er, dass bei diesem Sprung er zuletzt nur in die gütigen Hände des Vaters fallen konnte. So erscheint der wirkliche Sinn vom Psalm 91 her, das Recht zu jenem letzten und unbegrenzten Vertrauen, von dem darin die Rede ist. Wer dem Willen Gottes folgt, der weiß, dass er in allen Schrecknissen, die ihm widerfahren, einen letzten Schutz nicht verliert. Der weiß, dass der Grund der Welt Liebe ist und dass er daher auch da, wo kein Mensch ihm helfen kann oder will, im Vertrauen auf den weitergehen darf, der ihn liebt. Solches Vertrauen, zu dem die Schrift uns ermächtigt und zu dem der Herr der Auferstandene uns einlädt, ist aber etwas ganz anderes als die abenteuerliche Herausforderung Gottes, die Gott zu unserem Knecht machen möchte. So Papst Benedikt. Bei der letzten Versuchung wird Jesus nach Matthäus der Höhepunkt seiner Darstellung auf einen hohen Berg geführt. Aber auch hier zeigt sich der Ausblick auf den wahren Berg, von dem Jesus aus herrschen wird. Nämlich, es ist sein Berg. Und es ist der Berg, von dem er seine Jünger aussendet. Von dem es in Matthäus 28 heißt: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Der Herr hat Macht im Himmel und auf Erden. Nur wer diese ganze Macht hat, hat wirklich rettende Macht. Ohne den Himmel bleibt alle irdische Macht immer zweideutig und brüchig. Denn die wahre Macht, die Macht Gottes, setzt das Kreuz voraus, setzt seinen Tod voraus. Sie setzt den anderen Berg voraus, nämlich Golgatha. Gottes Macht und Reich ist anders als die Macht der Menschen. Es ist die Macht der Demut, der Liebe, die sich hingibt, weil es keine größere Liebe gibt als die, sein Leben hinzugeben für seine Freunde. Als Jesus um seine wahre Sendung befragt, die Leidensankündigung ausspricht, nimmt Petrus ihn beiseite und macht ihm Vorwürfe. Das soll Gott verhüten, Herr. Das darf mit dir nicht geschehen. Doch Jesus antwortet: Nur weg mit dir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Matthäus 16,22. Das, was der Satan versucht, potenziert sich gleichsam in der Versuchung des Petrus. Und Jesus weist beides zurück. Gewiss, Jesus geht es um eine bessere Welt, doch sie wird auf dem Weg des Leidens und der Hingabe, also der Liebe, gefunden und aufgebaut. Doch der Auferstandene wird seine Jünger zurechtweisen: O ihr Unverständigen, wie schwer fällt es euch, mit eurem schwerfälligen Herzen all das zu glauben, was die Propheten sagten, so den Emmaus-Jüngern gegenüber. Kein Reich dieser Welt wird das Reich Gottes sein. Und wer eine heile Welt propagiert, steht letztlich im Dienst des Satans und seines Betrugs. Der Vergötzung der Welt und dem gleißenden Glanz des Teufels setzt Jesus die wahre Herrlichkeit entgegen. Nicht die Herrlichkeit der Macht, sondern die wahre Herrlichkeit der Anbetung. Sie wird die Welt heilen. Den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Deshalb sind es auch die Engel, die nun Jesus dienen. Denn Jesus erweist sich als der wahre Weg. Er ist die wahre Leiter zu Gott. Was die drei Synoptiker in ihrem Bericht von den Versuchen Jesu darlegen, zeigt sich weiter in seinem Leben. Denn siegreich bezwingt er die Dämonen. Auch lehnt er alle falschen und trügerischen Zeichenforderungen Messias Erwartung ab. Er braucht sich selbst nicht zu legitimieren. Was ihn bestätigt, ist einzig und allein das Wort Gottes, ja Gott allein. Der Hebräerbrief legt großen Wert darauf, dass Jesus so wie wir versucht worden ist, ohne dabei jedoch in Sünde zu fallen. Soweit der Bericht aus den Evangelien. Wir können einen Augenblick innehalten, wenn nun die Musik erklingt. Verehrte Hörerinnen und Hörer, bevor wir in einem dritten Teil die geistlichen Dimensionen des Versuchungsberichtes bedenken, möchte ich doch in einem zweiten Abschnitt kurz die theologische Aussage der Versuchung mit Ihnen vorlegen. Ich habe schon angekündigt, dass es vielleicht ein wenig kompliziert wird, aber es ist doch sehr wichtig, denn gerade in den theologischen Überlegungen zeigt sich die ganze geistliche Tragweite all dessen, was uns in den Versuchungsberichten überliefert ist. Mit dem Konzil von Chalcedon lässt sich fragen, wie kann es eigentlich sein, dass jener, der Gottes Sohn ist, überhaupt zur Sünde versucht worden ist? Gegenüber Apollinaris von Laodicea betont Theodor von Mopsuestia, dass Jesus als Mensch versucht wurde und eben als Mensch den Sieg davon trug. Und gerade das beschäftigt heute immer wieder auch die Theologie, indem sie gerade die existenzialen, die menschlichen, heilsgeschichtlichen Kategorien in der Betrachtungsweise des wahren Menschen Jesus betont. Damit soll die Gottheit Jesu keineswegs in Frage gestellt werden. Wohl aber soll hervorgehoben werden, dass Jesus uns auch durch seine wahre Menschlichkeit erlöst hat. Aber Jesus wurde nicht aufgrund seines exemplarischen Menschseins Gottes Sohn. Er erweist sich als der neue Mensch, weil er der Sohn Gottes ist, so heißt es in Gaudium et Spes 22. In ihm, der wahrer Mensch und wahrer Gott ist, gründet alle christliche Anthropologie. Ebenfalls heißt es in Gaudium et Spes, wer Jesus, Christus, dem vollkommenen Menschen folgt, wird auch selbst mehr Mensch. Somit haben wir eigentlich zwei Aussagen zu bedenken. Das eine ist, wie kann es sein, dass Gottes Sohn, also der, der selbst Gott ist, als Mensch versucht werden? Und die zweite, wie kann es sein, dass der dem Gottessohn nachfolgt, selber mehr Mensch wird. Dazu kurz eine Überlegung. Es stellt sich zunächst die Frage mit dem Selbstbewusstsein Jesu. Der Hebräerbrief sagt, dass Jesus der Urheber und der Vollender unseres Glaubens ist. Matthäus wie Lukas betonen, dass Jesus aufgrund seines Gehorsams den Satan besiegt hat. Und Jesus glaubt wirklich in vollkommen Gehorsam gegenüber seinem Vater und sein Glaube geht über alles rein vorbildhaft hinaus. Vielmehr lebt er ihn in vollendeter Gestalt, steht er doch in größter Unmittelbarkeit zu Gott. Wenn es in 1 Petrus 5,9 heißt, leistet dem Teufel Widerstand in der Kraft des Glaubens, ist damit nicht gemeint, dass der Mensch aus eigener Kraft diesen Kampf im Glauben aufbringen könnte. Denn das wäre immer eine Überforderung, der er nie ganz nachkommen könnte. Vielmehr findet, wer glaubt, nur in der Gefolgschaft Jesu die nötige Kraft, die aus der Bitte erwächst, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Bei aller Drangsal in der Welt vertraut also der Glaubende nicht auf seine Kraft, sondern auf die Verheißung Jesu, der sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Nur mit der Waffenrüstung Gottes können wir den Nachstellungen des Satans widerstehen. So Epheser 6. Im Neuen Testament ist die Macht des Bösen nicht mehr unterteilt in Satan, Beelzebub, Belial, sondern der Böse wird als der Feind schlechthin angesehen. Er ist der Diabolos der ganzen Schöpfung. In Jesus wird deutlich, was bzw. wer der Böse wirklich ist. Zugleich erweist sich Jesus als der Stärkere, der den Satan besiegt, wie gerade in den Heilungen und Exorzismen deutlich wird. Wie Israel 40 Tage in der Wüste war, so wird nun Jesus selbst in den 40 Tagen des Fastens noch einmal den Tag der Versuchung des auserwählten Volkes durchleben müssen. Doch Jesus lernt, obwohl er Sohn war, aus dem, was er litt, den Gehorsam. So führt er durch seinen Gehorsam das Reich des Vaters herauf. Der Sohn hat aber kein anderes Wollen als der Vater. Und dies verwirklicht sich auch in der zusammengesetzten Hypostase des Menschensohnes. Das Wollen des Sohnes als Gott ist göttlich, während das Wollen des Menschgewordenen menschlich ist. Aber er will anders als wir, nämlich nach Art und Weise der Person des ewigen Sohnes. Die Einheit von göttlichem und menschlichem Wollen liegt auf der Ebene der Person, nicht der Natur, denn in Christus wird das menschliche Wollen zum Wollen der göttlichen Person. Bei uns Menschen ist die Weise, wie wir den Willen gebrauchen, durch die Sünde verkehrt. Bei Jesus hingegen ist sein menschliches Leben und Wollen ganz von seinem Sohnsein her bestimmt. Oder anders gesagt, Jesus hat zwei Willen, aber deren Subjekt ist seine göttliche Person. Oder noch kürzer, er hat zwei Willen, aber es gibt nur einen Wollenden. So verkündet nun die Kirche im dritten Konzil von Konstantinopel, auch wir verkünden, dass gemäß der Lehre der heiligen Väter zwei natürliche Willen oder Wollen und zwei natürliche Wirkweisen ungetrennt, unverändert, ungeteilt und unvermischt in Christus sind. Aber es ist die Frage, wie sieht die menschliche Wirklichkeit des Gottmenschen Jesus Christus aus? In seinem Leben hatte Jesus einen menschlichen Willen und nicht erst zur Stunde des Ölgartens und der Verlassenheit am Kreuz. Doch in seiner Hingabe für die vielen offenbart sich in seinem menschlichen Willen zugleich seine tiefe Einheit mit dem Willen des Vaters, aus der uns das Heil gewirkt wird. Es gab eine Richtung, nämlich die sogenannten Monotheleten, die sagten, Jesus habe nur einen göttlichen Willen gehabt. Aber die Kirche hat dies gerade abgelehnt. Und sie hat gesagt, Jesus hat einen menschlichen und einen göttlichen Willen. Und der Wille Jesu ist zugleich der Wille des Vaters. Auch als Mensch mit freiem Willen erfüllt Jesus einzig und allein den göttlichen Willen und darin liegt alle Erlösung des Menschen begründet. Die Grundaussage all dessen lautet also, dass die Selbstbestimmung des menschlichen Willens nicht aufgehoben ist, wenn dieser Wille sich ganz dem göttlichen Willen unterwirft. Oder positiv gesagt, göttliche und menschliche Freiheit sind durchaus vereinbar, jedoch nicht im Sinne eines Nebeneinanders, denn beide Willen sind keine zwei konkurrierenden Größen. Und hier ist nun gesagt, wir können wirklich in unserem Leben göttlich leben, aus Gnade. Darin ist eine wichtige Aussage gesagt, nicht nur über Jesus, sondern auch über unser menschliches Leben. Hierzu heißt es in Gaudium et Spes, der ewige Sohn sei Mensch geworden und habe mit Menschenhänden gearbeitet, mit menschlichem Geist gedacht, mit einem menschlichen Willen gehandelt, mit einem menschlichen Herzen geliebt. Aber Jesu menschliches Tun ist zugleich Gottes menschliches Tun. Da unser Heil durch die göttliche Person auf menschliche Weise gewollt und vollbracht wurde, ist in ihm die menschliche Freiheit wiederhergestellt. Und so lehrt das Zweite Vatikanum, die wahre Freiheit ist ein erhabenes Kennzeichen des Bildes Gottes im Menschen. Gott wollte den Menschen in der Hand seines Entschlusses lassen, sodass er seinen Schöpfer aus eigenem Entscheid suche und frei zur vollen und seligen Vollendung in Einheit mit Gott gelange. Die Würde des Menschen verlangt daher, dass er in bewusster, unfreier Wahl handle, das heißt personal, von innen bewegt und geführt, und nicht unter blindem inneren Drang oder unter bloßem äußeren Zwang. Indem Jesus also als Gottes Sohn und als Mensch gewordener den Versuchungen widersteht, zeigt er uns letztlich, dass menschliches Wollen durchaus offen ist für göttliches Wollen. Ja, dass wir in unserem menschlichen Wollen durchaus göttlich wollen. Hierzu sagt nun Thomas von Aquin noch weiteres. Thomas sagt nämlich ein Doppeltes. Er sagt über die Versuchungen Jesu, zum einen lehren sie uns, dass jeder Mensch, selbst der Heiligste, mit Versuchungen zu rechnen hat. Durch das Beispiel Jesu lernen wir, wie wir dann die Versuchungen zu überwinden haben. Und die zweite Aussage des Thomas ist, dass nämlich die Versuchung in einem inneren Zusammenhang mit der Menschwerdung und Kreuzigung Jesu zu sehen ist. Thomas führt nun aus, Jesus hatte eine eigene Vernunft, eine eigene Seele, einen eigenen Leib, aber auch einen eigenen Willen. Und er verwendet hierzu einen wichtigen Vergleich. Er sagt, ein Sachgegenstand wie ein Werkzeug ist unabhängig von dem, der es benutzt, doch aus sich heraus unselbstständig. Ganz anders bei einem Propheten, der ohne die ihn inspirierende Erstursache gar kein Prophet wäre. Er ist nur Prophet, weil Gott ihn inspiriert. So ist der Wille des Menschen Jesus in demselben Maß eigenwirksam, als er sich dem Willen Gottes als Erstursache übereignet. In diesem Sinn haben alle Vollzüge des Menschen Jesus gerade dadurch ihre heilswirksame Kraft, dass sie in Christus als dem Sohn Gottes gründen. Jesu Leben ist so keineswegs nur Vorbild, sondern Gnade. Denn Jesus handelt wirklich als Mittler, nicht nur als Mittel. Ja, Jesus selbst, seine Menschheit, ist das Ursakrament Gottes. Wer glaubt, kann nur glauben, wie Jesus geglaubt hat. Und wer die Versuchung besteht, kann sie nur so bestehen, wie Jesus selbst sie bestanden hat. Auch hier wieder, wer in der einzelnen Tat und dem einzelnen Wort Jesu ein Geschenk erkennt, das er nicht nur empfangen hat, sondern auch auf eigene Weise mitgeben kann, der nimmt teil an dem, was Jesus uns eröffnet hat. Und Paulus führt das gleichsam noch zur ganzen Radikalität. Er sagt, In diesem Sinn können wir beispielsweise sogar ergänzen, was an den Leiden Christi noch aussteht. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wenn wir zurückschauen auf das, was Thomas hier sagt und was wir eben uns entfaltet haben, heißt das letztlich, der Versuchungsbericht ist kein geschlossener Bericht, sondern ein offener Bericht. Denn indem wir das tun, wie Jesus es getan hat, führen wir gleichsam und ergänzen das weiter, was Jesus uns erschlossen hat. All das, was Jesus uns eröffnet hat, will seine Ergänzung durch unser eigenes Tun, durch unsere eigene Bereitwilligkeit. Ich meine, von da aus könnten wir nun in einem dritten Teil bedenken, was der Versuchungsbericht für unser Leben im Glauben, besonders auch für unser geistliches Leben bedeutet. Aber bevor wir dies bedenken, wollen wir noch einmal in der Zeit der Musik ein wenig drüber nachdenken. Denn der Versuchungsbericht Jesu ist ein offener Bericht. Auch wir haben dem Teufel zu widersagen und darin zu ergänzen, was Jesus uns aus Gnade ermöglicht hat durch sein Leben, durch seine Freiheit, die unsere Freiheit erschließen, ja, zu verwirklichen vermag. Hörerinnen und Hörer, nachdem wir den Versuchungsbericht der Evangelien bedacht haben und ein wenig von dem, was in der Theologiegeschichte hinzugefügt wurde, möchte ich nun in einem dritten Teil die geistliche Bedeutung des Versuchungsberichtes Jesu für unser Leben im Glauben sagen. Christliches Leben im Glauben ist nicht unmittelbar gleichzusetzen mit einem Glaubensbekenntnis oder einer Kirchenzugehörigkeit. Vielmehr steht alles zunächst und vor allem und noch mehr unter der entscheidenden Frage, wie werde ich gerettet? Es ist die Frage, die wir schon bei den frühen Mönchsvätern antreffen. Es ist die Frage, die die Mönchsväter veranlasst, sich aus der Welt zurückzuziehen, um den Kampf mit dem Bösen und den Mächten und Gewalten auf sich zu nehmen. Der Kampf, um den es hier geht, ist ein geistiger Kampf. Aber hinter ihm steht eine sehr konkrete Wirklichkeit, die zu erfahren als Grundlage jedes geistlichen Lebens und Tuns zu gelten hat, wie es auch im Leben Jesu gegeben war. So ringen die Mönchsväter um den Weg des Heiles und die Rettung ihres Lebens und zeigen, die Wüste ist nicht so sehr der Ort stiller, beschaulicher Zurückgezogenheit, sondern ein Ort des Glaubens, seiner Bezeugung im Kampf. Verehrte Hörerinnen und Hörer, etliches von den Mönchsvätern haben Sie schon längst gehört über Dr. Stadtmüller, der schon in vielen Sendungen Ihnen das Leben und Wirken und die Worte der Mönchsväter Ihnen vorgelegt hat, die sogenannten Apophthegmata. Der Grundgedanke, der hinter der Spiritualität der Mönchsväter steht, ist folgender. Als Jesus die ganze Welt erlöst hat, hatte der Teufel keinen Ort, wo er sich aufhalten konnte. Er konnte sich nur noch an einem Ort zurückziehen, nämlich die Wüste. Indem nun die Mönchsväter in die Wüste gehen, um den Teufel dort zu besiegen, beginnt nun die Wüste anzublühen. Und es erfüllt sich das, was der Prophet Jesaja für das Kommen des Messias vorausgesagt hat. Manches an dieser Vorstellung mag uns fremd sein, doch der Grundinhalt dessen ist aktuell, wie wir es auch in diesen Wochen wieder neu erleben. Christlicher Glaube erschöpft sich nicht in der Lektüre von vielen Erbauungsbüchern, geistlichen Schriften, der Teilnahme von Exerzitien und Besinnungstagen, Vorträgen und Anregungen. Christlicher Glaube ist zunächst Kampf. Christlicher Glaube ist nicht so sehr bloß Erbauung und fromme Meditation. Christlicher Glaube ist Kampf und Askese. Ohne entsprechende Bemühungen ist alles in unserem Leben nur kurzlebiges Strohfeuer. Es bedarf wirklich im Glauben einer mühsam asketischen Anstrengung. Und wenn etwas aus dem Bericht der Versuchung Jesu uns überliefert ist, dann dies, dass wir in unserem Leben mit Versuchungen zu rechnen haben, dass wir mit diesen Versuchungen zu kämpfen haben. Ja, dass es wirklich um Lebensmeisterung im geistlichen Leben geht. Anders gesagt, es gibt keinen Glauben und keine Mystik im Christentum ohne Askese und kein Schauen Gottes ohne vorheriges Einüben in die Wege der Nachfolge, des Gebetes und des Schweigens. Das haben nun die frühen Mönchsväter gewusst. Deshalb haben sie sich die Wüste als Rüstkammer ihres geistlichen Lebens gewählt. Je höher der Mensch zu Gott aufsteigt, umso mehr bedarf er der Reinigung. Wie schmerzvoll dieser Reinigungsprozess ist, bezeugt Abbas Agathon. Er sagt, als er einmal von Brüdern gefragt wurde, was wohl die schwierigste Aufgabe des Mönches sei, antwortet dieser, das schwierigste Werk des Mönches ist das Gebet. Bei jeder anderen Askese, die der Mönch übt, kommt er irgendwie zu einer gewissen Ruhe und Zufriedenheit. Aber das Gebet fordert einen harten Kampf bis zum letzten Atemzug. Dieses Wort des Abbas Agathon findet sich fast wörtlich bei Thomas von Aquin. Und so rechnet er gerade das Gebet zu den Bußübungen christlichen Glaubens. Nicht, weil das Gebet nicht schön wäre und letztlich nicht doch erbaulich, aber es verlangt wirklich einen immer neuen Kampf, immer neu die Bereitschaft, in das Gebet umzukehren. Das Gebet ist zunächst und vor allem die Auslegung des ersten Gebotes, dass wir nämlich keine anderen Götter neben uns haben und neben Gott. Was heißt es, ein Leben im Glauben als Kampf? Um die Bedeutung des Kampfes mit den Dämonen und dem Teufel recht zu erfassen, ist zu betonen, dass die Dämonen nicht rein psychische oder psychologisch erklärbare Kräfte im Menschen sind. Vielmehr spiegelt sich in der Rede vom Dämon das wider, was das Drama der Heilsgeschichte ausmacht. Es geht um den Kampf zwischen Himmel und Hölle, Engel und Dämonen, Macht der Gnade und Macht des Bösen. Was erfahren wir mehr als auch in diesen Tagen und Wochen? Die schaurigen Dämonenkämpfe, die Athanasius aus dem Leben des Antonius beschreibt, die meist bekannt sind durch die Darstellung in der Kunst, lassen sich nicht psychologisieren oder, wie das früher eher der Fall war, einseitig objektivieren. Na, Athanasius spielt sich das alles in einem eigentümlichen Zwischenbereich ab, auf einer Wirklichkeitsebene, die weder rein psychisch noch rein real in dem Sinne ist, dass die Phänomene völlig unabhängig von der Psyche wären. Im Kampf mit den Dämonen zeigt sich, was im Herzen des Menschen verborgen liegt und was sein Herz selber ist. Nämlich das Herz des Menschen, das ist der Kampfplatz, auf dem sich das Drama der Heilsgeschichte abspielt und die Welt sich als neue Schöpfung erhebt. Vor diesem Kampf braucht der Christ aber keine Angst zu haben, wenn er sich nur an Christus hängt. Denn der Glaube und das Vertrauen auf den Herrn besiegen das Böse. Aber wie vollzieht sich dieser Kampf? Der Kampf vollzieht sich wie im Versuchungsbericht, nämlich mit den Einreden des Bösen. Wer zu den Vätern der Wüste in die Schule geht und die Begegnung mit ihnen sucht, wird nicht gefragt, welche geistlichen Übungen verrichtest du, kannst du gut beten, hältst du deine Einkehrzeiten, gehst du auch regelmäßig zu den Sakramenten. Das alles scheint die frühen Mönchsväter zunächst gar nicht so sehr zu interessieren. Sie stellen ihre Fragen ganz anders. Wie hast du dich gefühlt, als du deinem Erzfeind heute begegnet bist? Wie war es, als das Postfach heute leer geblieben ist? Wie hast du reagiert, als dein Mitbruder dich nicht gegrüßt hat? Wie hast du es empfunden, als das Essen kalt auf den Tisch kam? Nicht anders war es auch bei den Versuchen Jesu. Er hatte mit den konkreten Einreden zu kämpfen, die ihn von seinem Weg abbringen sollten. Und sie beginnen ja mit der Versuchung des Brotes. So können wir sagen, ist all das, was wir im Bericht Jesu erfahren, letztlich der Kampf mit den Einreden, den Einreden, die uns der Satan eingibt. Hier lässt sich noch einmal tiefer erfassen, was überhaupt die Wüste ist. Die Wüste, schon im Alten Testament, wird teils idealistisch gesehen als die Zeit des Bundes und wo das Volk und Gott einen Treuebund schließen. Die Wüste ist der Ort der ersten Liebe. Aber es ist auch der Ort der Versuchung, des Abfalles. Diese Sicht der Wüste hat sich hinterher ein wenig verflüchtigt, auch schon in der frühen christlichen Spiritualität. Oder, wie bei Hieronymus, die Wüste wird zu einem stillen, lauschigen Ort. So schreibt Hieronymus in einem der wichtigsten Texte überhaupt der Eremitenspiritualität. O Wüste, die du dich zeigst in der Frühlingspracht der Blumen Christi, o heilige Einsamkeit, in der die Steine wachsen, aus denen nach den Worten der Apokalypse die Stadt des großen Königs erbaut wird, o verlassene Stätte, in der man sich des vertrauteren Umgangs mit Gott erfreut. Was willst du, mein Bruder, in der Welt, der du erhaben über der Welt stehst? Wie lange soll der Häuser Schatten auf dich drücken? Wie lange soll dich der rauchgeschwängerte Kerker dieser Städte festhalten? Und so wird die Wüste gleichsam beschrieben als der Ort, wo der Mensch endlich zu sich selbst kommt. Ja, die Wüste wird zu dem Ort der Beschauung. Aber die Einsamkeit ist nicht nur der Ort der Beschauung. Und so war es für Jesus auch nicht. Die Wüste, was er sonst in den 40 Tagen erlebt hat, wird sicherlich auch die Nähe des Vaters gewesen sein. Aber dann eben auch die andere Seite der Wüste, nämlich die Begegnung mit dem Bösen. Aber was ist es nun um das Spezifische dieser Erfahrung? Durch das Christentum erfährt die Deutung der Wüste als Ort des bösen Dämonischen eine wesentliche Korrektur. Der antike Heide fürchtete die Dämonen und mied die Wüste. Der Christ hingegen nimmt bewusst den Weg in die Wüste auf sich, um mit seinen Feinden zu kämpfen. Darin wird deutlich, dass für die Väter der Wüste nicht Motive des damaligen heidnischen Asketentums maßgeblich sind. Sie fliehen nicht die Welt, um in Einsamkeit und Ruhe ein Leben der Vertrautheit mit Gott zu führen. Vielmehr stellen die Anachoreten ihr Leben in einen großen theologischen Zusammenhang, wie es in Epheser 6 heißt. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Christus hat durch sein Erlösungswerk den Fürsten dieser Welt überwunden. Doch dieser Sieg wird erst endgültig sichtbar werden, wenn er wiederkommt. Bis dahin müssen die Jünger mit den Angriffen des Satans rechnen und die Mächte und Gewalten bekämpfen. Von daher ist auch die Wüste in der Sicht der Väter kein geografischer, sondern ein theologischer und heilsgeschichtlicher Ort. Die Wüste wird nicht aufgesucht als Ort der Ruhe und Beschaulichkeit nur, sondern damit der Kampf ausgetragen wird, der das Glaubensleben eines jeden Christen ausmacht und bestimmt. Und so entfalten die Mönchsväter auch keine spezifische Mönchspiritualität, weil sie genau wissen, sie erfahren in ihrem Leben das, was jeder Mensch erfährt, im Alltag, als Mutter, als Vater, als Angestellter und vieles andere mehr. Durch die Versuchung lernt der Mensch nicht nur sich selber besser kennen, sondern er bekommt auch ein innerliches und besseres Verständnis von Gott und seiner Sorgfalt und Barmherzigkeit für jeden Menschen. Was vielleicht bisher an Gott unbekannt geblieben ist, wird in den Versuchungen offenkundig und für den Einzelnen zu einer Ermutigung auf dem Weg. Ohne Versuchung wird die Sorgfalt Gottes für uns nicht empfunden, das Vertrauen zu ihm nicht erworben, die Weisheit des Geistes nicht gelernt und die Liebe Gottes nicht in der Seele befestigt. Vor den Versuchungen betet der Mensch zu Gott wie ein Fremder. Nachdem er aber aus Liebe zu ihm die Versuchung bestanden hat, ohne sich durch dieselben verkehren zu lassen, alsdann betrachtet ihn Gott als einen, der ihm geliehen hat und von ihm Zinsen zu empfangen berechtigt ist. Er betrachtet ihn als einen Freund, der für seinen Willen gegen die Macht der Feinde gekämpft hat. So ein Wort der Mönchsväter. Die Versuchungen werden für den Menschen zu einem Segen, wenn er sie in sein Gebet hineinnimmt. Nicht, wir haben es schon gesehen, nicht durch ein asketisches Programm von Übung und Leistung bezwingen die Mönche den Kampf mit den Einreden, den Gedanken und Lastern, sondern durch das Gebet und, wie es Jesus selbst getan hat, durch das Wort der Heiligen Schrift. Jesus ist jeder Versuchung begegnet mit einem Wort der Schrift. Das Wort der Schrift ist es, das die Versuchung gleichsam neutralisiert und schachmatt setzt. Da der Geist sich notwendig in das verwandelt, was sich ihm darbietet, sind Gebet und Lesung die besten Weisen, um die Gedanken und den Geist zu verbessern und zur Reinheit des Herzens zu führen. Die durch jahrelangen Kampf erlangte Reinheit des Herzens wird nach außen hin sichtbar, in der Güte im Umgang mit den Mitmenschen, in der inneren und äußeren Ruhe und Gelassenheit und schließlich auch im äußeren Erscheinungsbild des Menschen selber. Nichts anderes tut Athanasius in seiner Biografie des heiligen Antonius, nämlich als er sie beendet und Athanasius noch einmal Antonius in den sogenannten Erfolgen seines geistlichen Lebens darstellen möchte, tut er nur eines. Er beschreibt, wie Antonius aussieht. Und es heißt nun, die Verfassung seines Innern war rein, denn weder war er durch Missmut grämlich geworden, noch in seiner Freude ausgelassen. Auch hatte er nicht zu kämpfen mit Lachen und Schüchternheit, denn der Anblick der großen Menge brachte ihn nicht in Verwirrung. Er war vielmehr ganz Ebenmaß, gleichsam geleitet von seiner Überlegung und sicher in seiner eigentümlichen Art. Nicht durch Größe und kräftige Gestalt unterschied er sich von den übrigen, sondern durch die Art seines Wesens und die Reinheit der Seele. Die Heiterkeit der Seele drückte auch seinem Gesicht den Stempel der Freude auf und umgekehrt, aus den Bewegungen seines Körpers merkte und ersah man die Verfassung seiner Seele. Die Gestalt des Antonius, wie ihn Athanasius in seiner Vita beschreibt, zeigt, wer mit Gott den langen Weg durch Ängste, Fehler und Sünden gegangen und ihnen aufrichtig begegnet ist, wird das Ebenmaß seines Lebens finden. Und zwar als versöhnter, weil erlöster Mensch, der nicht nach beiden Seiten hinkt. Er ist offen geworden für die Gottesgeburt in der Seele, für das neue Leben, das der Herr jedem, der an ihn glaubt, in Fülle verheißen hat. Verehrte Hörerinnen und Hörer, so wünsche ich Ihnen, dass der Versuchungsbericht auch in den letzten Tagen der Fastenzeit für Sie zu einer Ermutigung wird, den Kampf in Ihrem eigenen Leben aufzunehmen, im Vertrauen des Gebetes, im Vertrauen auf die Hilfe Gottes. So wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag.
Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, dies war ein Vortrag von Pater Professor Dr. Michael Schneider von der Gesellschaft Jesu aus Frankfurt. In der Reihe Die Mysterien des Lebens Jesu hörten wir den zweiten Teil, Die Versuchungen Jesu. Sie können diesen Vortrag gerne im Internet hören, auf unserer Homepage als Podcast oder auch anfordern als CD beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der Nummer 0775 25 75 20.